Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast.
Ja, und wir starten hier in die Predigt und auch in eine neue Reihe von Predigten. Ich möchte erstmal eine Frage so in den Raum stellen. Wann hast du das letzte Mal das Gefühl gehabt, ich reiche so nicht? Ich reiche einfach nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ging es dir so im Job, wenn jemand anders befördert wird und nicht du. Vielleicht kennst du das auch aus deiner Familie, wenn dein Geschwister irgendwie immer der Sonnenschein war und so der Liebling. Vielleicht kennst du es aus Social Media, wo irgendwie alle anderen immer viel besser, fitter, glücklicher aussehen. Vielleicht geht es dir aber auch als Elternteil so, dass du denkst, mache ich das denn überhaupt alles gut genug? Also die anderen Eltern machen immer so viele und tolle Sachen. Reiche ich aus? Vielleicht auch in deiner Clique, wo du versuchst, immer noch ein bisschen cooler zu sein, ein bisschen cooler rüberzukommen, um angesehen zu sein. Vielleicht geht es dir aber sogar auch in der Gemeinde so, dass du das Gefühl hast, irgendwie den Standards nicht zu entsprechen. Das ist ein Gefühl, das uralt ist. Das ist ein Gefühl, das schon auf den ersten Seiten der Bibel steht. Und wir wollen heute und diesen Monat Jakob begegnen. Einem Mann, der in seinem Leben von diesem Gefühl angetrieben war. Und dieser Jakob, der fängt an, jemand anderes zu spielen, um weiterzukommen. Wir werden heute einen Teil der Geschichte uns anschauen. Und ich werde in den drei Abschnitten auch lesen und danach dann ein paar Gedanken zu dieser Geschichte weitergeben. Im 1. Mose 25 steht der erste Teil. Das ist die Familiengeschichte von Abrahams Sohn Isaak. Abraham war der Vater von Isaak. Als Isaak 40 Jahre alt war, heiratete er Rebekka, die Tochter des Aramäers Betuel aus Mesopotamien. Sie war die Schwester des Aramäers Laban. Weil Isaaks Frau keine Kinder bekam, betete er für sie zum Herrn. Der Herr erhörte sein Gebet und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Zwei Kinder traten sich gegenseitig in ihrem Bauch. Da fragte sich Rebekka, wenn das so ist, warum bin ich dann schwanger geworden? Deshalb befragte sie den Herrn. Der Herr antwortete ihr, zwei Nationen sind in deinem Stoß, zwei Völker kommen aus deinem Bauch. Das eine ist stärker als das andere. Das Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als die Zeit der Geburt kam, brachte Rebekka Zwillinge zur Welt. Der erste, der herauskam, war am ganzen Körper mit rotbraunen Haaren bedeckt. Er wurde Esau genannt. Danach kam sein Bruder heraus. Mit seinem Händchen hielt er Esaus Ferse fest. Er wurde Jakob genannt. Als die Zwillinge zur Welt kamen, war Isaak 60 Jahre alt. Die Jungen wurden erwachsen. Esau kannte sich mit der Jagd aus und war ein Mann des freien Feldes. Jakob dagegen war ein ruhiger Mann, der bei den Zelten blieb. Weil Isaak gern Wild aß, liebte er Esau. Rebekka aber liebte Jakob. Ja, da ist dieser Jakob. Er kommt als Zweiter auf der Welt und er fühlt sich irgendwie auch immer so als Zweiter. Und ich finde das ganz spannend, dass es schon bei der Geburt irgendwie so deutlich wird oder eigentlich davor schon. Sie streiten sich die ganze Zeit im Bauch ihrer Mutter, aber bei der Geburt wird das so deutlich, Jakob hält sich an Esaus Ferse fest. Schon bei der Geburt kommt irgendwie sowas raus wie, hey, ich will da sein, wo mein Bruder ist. Ich will das haben, was mein Bruder hat. Und sein Name Jakob, der bedeutet entweder sowas wie der Fersenhalter. Aber der hat auch noch eine zweite Bedeutung. Die zweite Bedeutung ist der verdrängt. Und das wird später nochmal in der Geschichte wichtig, diese Bedeutung. Und dann muss man sagen, die Familie, in die er hineingeboren wird, die macht es ihm auch nicht unbedingt leichter. Also nicht tatsächlich nicht nur ihm, sondern auch seinem Bruder Esau. Die sind beide in einer schwierigen Familiensituation, würde ich sagen. Da ist der Vater Isaak, er liebt Esau. Esau ist sein Lieblingskind. Der kommt so richtig nach ihm, so ein richtiger Mann, wie er es gerne hätte. Und dann ist da Jakob, der ist geliebt von seiner Mutter. Ein Mann, der eher so im häuslichen Zuhause ist, der nicht so ein Draufgänger ist. Und beide wachsen mit so einem Gefühl auf, ich bin nicht genug. Jedes Kind ist zwar irgendwie ein Liebling, ein Lieblingskind, aber eben nur für einen Elternteil. Und ich glaube, die Situation, in der die beiden da sind, die ist uns nicht unbekannt. Wir kennen das, uns zu vergleichen und in so einem Vergleich zu leben. Sei es mit den Geschwistern, mit Erwartungen, mit Gefühlen, wo wir denken, oh, der andere ist der, den sie wirklich lieben. Der andere ist irgendwie besser als ich. Mit dem anderen sind meine Eltern irgendwie zufriedener. Sie sind irgendwie stolzer auf ihn. Und ich glaube, manche tragen das auch noch mit 30, mit 40, mit 50 Jahren in sich. Das ist etwas, was man nicht mit der Kindheit hinter sich lässt. Das ist etwas, was prägt. Das prägt uns, wie wir durch unser Leben gehen. Und das prägt, ob wir einfach vertrauen können oder ob wir immer kämpfen. In unserer Geschichte wird deutlich, dass Gott sich schon vor der Geburt auch zu Jakob bekennt. Er ist nicht irgendwie nur so ein Zufallsprodukt, nicht so ein Anhängsel, was halt auch da ist. Nein, er ist gesehen. Schon vor der Geburt hat Gott eine Verheißung für ihn, für beide Brüder. Aber das weiß Jakob noch nicht. Oder er will es zumindest nicht glauben. Eines Tages kochte Jakob ein Linsengericht. Da kam Esau müde vom Feld und sagte zu seinem Bruder Jakob, oh, ich bin so müde, lass mich doch von deinem roten Zeug essen. Darum trägt er den Beinamen Edom, das heißt der Rote. Edom wird einem vielleicht später nochmal begegnen als ganzes Volk, so wie in der Verheißung. Es wird zwei Völker geben. Und da sagte Jakob, erst musst du mir dein Vorrecht überlassen, das du als Erstgeborener besitzt. Esau erwiderte, oh, ich sterbe fast vor Hunger. Wozu brauche ich da mein Erstgeburtsrecht? Jakob sagte, dann schwöre es jetzt sofort. Esau schwor es ihn, so verkaufte er Jakob sein Erstgeburtsrecht. Jakob gab Esau Brot und gekochte Linsen, Esau aß und trank, dann stand er auf und ging weg. So wenig war ihm sein Erstgeburtsrecht wert. Also dieser Esau kommt nach Hause und hat richtigen Hunger. Da ist irgendwie was, was er wirklich braucht, jetzt in diesem Moment. Und wie zufällig hat Jakob gekocht. Wie praktisch. Er hat Hunger, er braucht irgendwas zu essen und da ist direkt die Lösung da. Aber Jakob stellt eine Bedingung. Er sagt, erst das Erstgeburtsrecht und dann bekommst du das Essen. Jetzt könnte man fragen, ist das böse, was Jakob hier macht? Ich möchte erstmal etwas neutraler fragen. Warum macht Jakob das? Ich glaube, Jakob ist hier geprägt durch seine Kindheit. Und ich glaube, er hat Angst, dass er leer ausgeht. Er hat Angst, dass ihm etwas verwehrt wird. Und er sieht in diesem Moment einfach eine Chance. Und er greift zu. Probier's einfach mal. Aber irgendwie steckt da auch drin, dass er nicht so ganz vertrauen kann. Er muss irgendwie auf einen Trick zurückgreifen, um zu wissen, hey, es bleibt auch was für mich. Ich glaube, in unserem Alltag gibt es das auch hin und wieder mal. dass es so Momente gibt, wo wir auch einfach zugreifen, weil sich gerade eine Gelegenheit ergibt. Wo jemand gerade schwach ist und wir das ausnutzen. Vielleicht ganz subtil, vielleicht so, dass man es kaum merkt. Das kann im Arbeitsalltag sein, dass wir im Büro irgendwie eine Information zurückhalten, die wir gerade haben, die mein Kollege bräuchte, um weiterzukommen. Es kann aber auch sein, dass uns eine Information rausrutscht in einem ja, gerade günstigen Moment, wenn wir mal zur Kaffeepause gehen, zufällig ist der Chef gerade da und wir sehen den Kollegen und sagen, ach, du bist aber ganz schön oft hier in der Kaffeepause. Das kann aber auch in meiner Beziehung sein, dass ich einen Moment ausnutze, wo meine Frau verletzlich ist und wo ich in dem Moment Forderungen stelle. Wo ich Verletzlichkeit ausnutze als Hebel, um irgendwie zu meinem Vorteil zu kommen. Das kann im Alltag sein, wo ich einfach einen Deal mache, der erstmal auf den ersten Blick fair wirkt, aber so richtig fair ist es nicht. Unter Geschwistern geht es das immer mal wieder. Und wir machen das oft gar nicht aus Bosheit, sondern getrieben sind wir oft aus der Angst, zu kurz zu kommen. In unserer Geschichte willigt Esau ein und er isst und er geht. Die Basisbibel sagt, so wenig war ihm sein Erstgeburtsrecht wert. Und ich glaube, auch in dieser Situation sind wir manchmal, dass wir Dinge, die wichtig wären, vielleicht auch mal leichtfertig hergeben oder dass irgendwie gerade so ein Moment ist, wo wir uns gedrängt fühlen, weil wir ähnlich wie Esau erschöpft sind, weil wir auch nicht weiterdenken, weil irgendwie was gerade verfügbar ist, was uns jetzt spontan schnell weiterhilft. Ich glaube, so eine ganz kleine Alltagssituation sind so diese Touristenfallen, wo man irgendwo an einem schönen Ort ist und hat Hunger und in der Nähe gibt es halt dann einen Laden. Da geht man dann halt hin und isst und guckt vielleicht erst hinterher auf Preisschild oder auf die Google-Rezensionen. Also Jakob ergreift hier eine Gelegenheit und auf der anderen Seite ist es Esau, der auch ganz leichtfertig etwas hergibt, was ihm wichtig sein sollte. Und jetzt wird es dann in unserer Geschichte so richtig konkret. Das lese ich jetzt nicht komplett, das wären jetzt 40 Verse, da lese ich ein paar Ausschnitte. Isaak war alt geworden und konnte kaum noch sehen. Er rief seinen älteren Sohn Esau zu sich und sagte zu ihm, »Mein Sohn«, der antwortete, »Ja, Vater.« Isaak sagte, »Ich bin alt und weiß nicht, wie lange ich noch lebe. Bitte nimm jetzt deine Jagdausrüstung, deinen Köcher und deinen Bogen. Geh hinaus aufs Feld und jage ein Wildtier für mich. Dann bereite mir ein leckeres Essen zu, so wie ich es liebe, und bring es zu mir. Ich will es essen und dich segnen, bevor ich sterbe.« Da sagte Rebekka zu ihrem Sohn Jakob, ich habe gehört, wie dein Vater zu deinem Bruder Esau gesagt hat, bring mir ein Wildtier und bereite mir ein leckeres Essen zu. Ich will dich vor dem Herrn segnen, bevor ich sterbe. Mein Sohn, jetzt hör auf mich und tu, was ich dir sage. Lauf zur Herde und bring mir von dort zwei schöne Ziegenböckchen. Daraus will ich für deinen Vater ein leckeres Essen zubereiten, so wie er es liebt. Das sollst du deinem Vater bringen, damit er es isst und dich vor seinem Tod segnet. Jakob ging zu seinem Vater und sagte, mein Vater, der erwiderte, ja, wer bist du, mein Sohn? Jakob antwortete seinem Vater, ich bin dein erstgeborener Sohn Esau. Ich habe getan, worum du mich gebeten hast. Setz dich auf und iss von meinem Wild, damit du mich segnen kannst. Isaak fragte seinen Sohn, wie hast du so schnell etwas gefunden, mein Sohn? Der antwortete, der Herr, dein Gott, ließ es mir über den Weg laufen. Da sagte Isaak zu Jakob, komm noch näher, mein Sohn, damit ich dich betasten kann. Bist du mein Sohn Esau oder nicht? Jakob trat an seinen Vater Isaak heran. Der betastete ihn und sagte, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Er erkannte ihn nicht, denn Jakobs Hände waren behaart wie die Hände seines Bruders Esau, weil er ein Fell draufgelegt hatte. Isaak war schon im Begriff, ihn zu segnen. Da fragte er noch einmal, bist du wirklich mein Sohn Esau? Jakob antwortete, ja, Nachdem Isaak den Segen über Jakob beendet hatte, verließ Jakob seinen Vater. Da kam sein Bruder Esau von der Jagd zurück. Auch er bereitete ein leckeres Essen zu und brachte es seinem Vater und sagte zu ihm: Mein Vater, setz dich auf und iss vom Wild deines Sohnes, damit du mich segnen kannst. Sein Vater Isaak fragte ihn: Wer bist du? Er antwortete: Ich bin dein erstgeborener Sohn Esau. Da erschrak Isaak sehr und zitterte am ganzen Körper. Entsetzt fragte er: Wer war denn der, der das Wild erlegt und mir vorhin gebracht hat? Bevor du gekommen bist, habe ich von seinem Wildgericht gegessen und ihn gesegnet. Er wird für immer gesegnet bleiben. Als Esau die Worte seines Vaters hörte, klagte er laut und verbittert: Segne auch mich, mein Vater! Doch der sagte: Mit einer List hat sich dein Bruder deinen Segen erschlichen. Da erwiderte Esau: Zu Recht heißt er Jakob. Jetzt hat er mich schon zum zweiten Mal überlistet. Erst hat er mir mein Erstgeburtsrecht weggenommen, nun hat er mich auch um meinen Segen gebracht. Dann fragte er seinen Vater: Hast du für mich denn keinen Segen mehr übrig? Isaak sagte zu Esau: Ich habe Jakob als Herrscher über dich eingesetzt. Alle seine Brüder habe ich ihm als Knechte übergeben. Mit Korn und Wein habe ich ihn versorgt. Was kann ich da noch für dich tun, mein Sohn? Esau fragte ihn: Mein Vater, hast du denn nur einen einzigen Segen? Segne auch mich, mein Vater. Dann erhob Esau seine Stimme und weinte. Also hier geht die Geschichte ziemlich ab. Isaak will Esau segnen, den Familiensegen, die Gottesverheißung, die schon ja, auf seinem Vater Abraham lag, sollte an seinen erstgeborenen Sohn weitergeben, an Esau. Aber seine Frau Rebekka, die Mutter der beiden Kinder, die schmiedet einen Plan und Jakob macht mit. Ziegenfell auf den Armen, Esaus Kleider anziehen, irgendwie Stimme noch so ein bisschen verstellen. Und Jakob geht rein in das Zimmer oder Zelt seines Vaters als einer, der er nicht ist. Und das ist so ein bisschen der Kern dieser Geschichte. Und der Kern einer Frage, die wir, glaube ich, auch kennen. Wann spielen wir auch jemand anderen, um anzukommen? Es gibt eine Situation, wo das irgendwie gefühlt schon zu den Regeln gehört, im Bewerbungsgespräch. Da sind wir doch eine Version von uns selbst, die irgendwie perfekter ist, die souveräner klingt, als wir wirklich sind. Und das machen ja alle so, deswegen haben wir das Gefühl, wir müssen das auch so machen, um überhaupt mithalten zu können. Das kann aber auch in neuen Beziehungen sein, wo wir irgendwie versuchen zu zeigen, was gut ankommt, aber nicht unbedingt, wer wir wirklich sind. Social Media habe ich vorhin schon mal erwähnt, wo wir irgendwie nur so die Highlights unseres Lebens präsentieren, aber nicht, was wirklich bei uns los ist. Und ich glaube, auch im Glauben gibt es das, dass wir versuchen, fromm zu wirken, weil wir Angst haben, dass unsere Zweifel, dass unsere Ängste irgendwie nicht willkommen sind. Wir ziehen dann so wie Jakob so ein Ziegenfell an, jeden Tag in ganz unterschiedlichen Formen. In unserer Geschichte, da zögert Isaak an mehreren Stellen. Deine Stimme, die klingt doch eher wie Jakobs Stimme. An dem Moment hätte Jakob die Geschichte abbrechen können. Er hätte einen Exit gehabt. Hätte sagen können: Okay, lassen wir das lieber. Aber er macht weiter. Er lügt nochmal. Und dann nochmal und nochmal. Und so funktioniert Betrug. Der erste Schritt, der ist noch echt herausfordernd. Traue ich mich jetzt da rein? Gehe ich da hin und sage meinem Vater, ich wäre Esau? Danach wird es immer leichter, der nächste und nächste Schritt. Und in unserer Geschichte wird schließlich der Segen gesprochen und Jakob hat gewonnen. Er steht da als strahlender Sieger. Und dann kommt Esau. Und man hört dann irgendwann seinen Schrei: Segne auch mich, mein Vater. Das ist von dem Esau nicht irgendwie nur Show, das ist ein echter Schmerz, der da ist. Ich glaube, wir haben heute ein anderes Verständnis von Segen. Wir verstehen nicht, was es in dieser Zeit hieß, in dieser Kultur hieß, wenn ein Vater seinen Segen an seinen Sohn weitergibt, bevor er stirbt. Das war nichts, was man leichtfertig macht. Das war nichts, was man hin und her schiebt. Sondern der Segen hat eine Wirkung. Bei unserer Geschichte wird aber deutlich, dieser Betrug, der auf der einen Seite der Erfolg von Jakob ist, hat auch eine andere Seite. Er hat auch Wirkungen auf Esau, auf den Bruder, der betrogen ist. Und auch Jakob zahlt einen heftigen Preis dafür. Er hat den Segen. Aber das werden wir mitkriegen, wenn die Geschichte weitergeht. Er kann diesen Segen nicht genießen. Er muss letztlich fliehen. Er muss seine Heimat verlassen. Er verliert seinen Bruder. Er verliert seine Eltern. Er hat auf der einen Seite bekommen, was er wollte. Aber auf der anderen Seite fühlt es sich für ihn nicht wie ein Segen an. Und das ist der Preis, den er zahlt. Und wenn wir, ähnlich wie Jakob, jemand anderes spielen, dann kann uns das auch passieren, dass wir den Kontakt zu uns selbst verlieren. Dass wir das verlieren, was eigentlich wichtig ist. Ja, vielleicht werden wir im Job befördert, aber nicht wir, sondern die Version, die wir von uns gespielt haben. Wir werden in einer Beziehung vielleicht geliebt, aber eigentlich gar nicht wir, sondern das, was wir vorgeben zu sein, die Maske, die wir tragen. Und das ist Einsamkeit. Das sieht vielleicht nach außen erfolgreich aus, aber nach innen fühlt sich das einsam an, wenn wir nicht als wir selber Menschen begegnen können. Was war die tatsächliche oder der tatsächliche Antrieb von Jakob? Vordergründig will Jakob den Segen seines Vaters. Das, was seinem Bruder gehört, das, was ihm zusteht, das will er haben. Aber ich glaube, dahinter steckt noch etwas Tieferes. Ich glaube, dahinter steht der Wunsch nach Anerkennung. Der Wunsch nach Sicherheit und dieses Gefühl, er will dieses Gefühl haben, ja, ich bin wirklich wertvoll, ich bin gemeint, ich gehöre dazu und ich bin genug. Und das ist kein schlechter Wunsch. Das ist etwas, was zutiefst menschlich ist. Wir wollen dazugehören, wir wollen anerkannt sein, wir wollen unseren Wert spüren. Das Tragische in der Geschichte ist, er hätte das alles haben können, ohne zu tricksen. Da war schon Segen für ihn vorgesehen. Aber Jakob glaubt das nicht oder zumindest kann er nicht darauf warten. Ich glaube, bei uns ist es auch so, dass wir nach Segen greifen, dass wir nach Gutem greifen, weil wir nicht glauben, dass das Gute schon da ist. Wir jagen dem nach. Wir verbiegen uns, weil wir nicht glauben, dass wir so willkommen sind, wie wir wirklich sind. Und wir täuschen, weil wir nicht darauf vertrauen, dass die Wahrheit ausreicht. Gott gibt hier an dieser Stelle noch keine Antwort. Die Geschichte bleibt hier erstmal stehen. Der Segen ist gesprochen. Der Schaden ist da. Übernächste Woche werden wir hören, wie Jakob flieht. Ja, vielleicht hebt er auch ein bisschen ab. Wie er flieht und Gott ihn trotzdem begegnet. Nicht, weil er sich verändert hat. Nicht, weil er es jetzt auf einmal verdient hat. Sondern Gott begegnet ihm einfach so. Ich möchte dir noch Gedanken mitgeben, die ja vielleicht mit dir auch in diese Woche gehen. Welches Ziegenfell trägst du gerade? Was ist das, womit du dich gerade verkleidest, womit du gerade vorgibst, jemand anderes zu sein? Welche Version von dir zeigst du, weil du nicht sicher bist, ob das Original wirklich ausreicht? Und was wäre, wenn du schon gesehen bist, genauso wie du wirklich bist? Das soll jetzt kein Appell sein, irgendwie hör auf damit, sondern das soll wirklich als Gedanke mitgehen. Kann das sein, dass du, so wie du bist, gut bist, ohne etwas anderes sein zu müssen? Dass du geliebt bist, dass du gewollt bist? Jakob hat in unserer Geschichte getrickst, er hat gelogen, er hat letztendlich seinen Bruder bestohlen und trotzdem lässt Gott ihn nicht fallen. Das ist für Jakob keine Einladung, weiter so vorzugehen. Das ist keine Einladung, weiter zu tricksen, weil er erlebt, seine Tricks haben Folgen. Aber es ist eine Einladung zur Ehrlichkeit. Es ist eine Einladung zur Ehrlichkeit mit dem, wo wir krumme Wege gegangen sind, trotzdem zu Gott zu kommen und ihm zu begegnen. Auch und gerade mit dem, was in unserem Leben vielleicht krumm ist. Amen.
Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.